Im Zusammenhang geht es um Mose und um die Stiftshütte, das Haus Gottes zu seiner Zeit, in dem er treu war in seinem Dienst. Und jetzt wird Mose im Gegensatz gestellt zu dem Herrn Jesus, der nicht nur ein Diener war wie Mose, sondern er ist der Sohn Gottes über sein Haus, über sein Tempelhaus, seine Stiftshütte. Und jetzt wird hier erklärt, wir sind sein Haus. Wir Gläubige sind seine Stiftshütte. Jeder quasi ein mit Gold überdecktes Brett auf Silbersockeln. Wir sind sein Haus, wenn wir anders die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Da wird dann argumentiert, ja, sehen wir, wahre Gläubige können verloren gehen, wenn sie nicht bis zum Ende standhaft festhalten. Aber der Bibeltext sagt, wir sind sein Haus, falls wir wirklich bis zum Ende standhaft festhalten. Die Umkehrung ist, wenn wir nicht bis zum Ende standhaft festhalten, dann sind wir gar nicht sein Haus. Dann waren wir es gar nie. Wir sind nur sein Haus, wenn wir festhalten bis zum Ende. Aber man kann nicht sagen, wir können sein Haus sein und dann vielleicht halten wir nicht fest bis zum Ende und dann sind wir es nicht mehr. Wir sind nur sein Haus in der Gegenwart, falls wir wirklich bis zum Ende festhalten. Eben durch die Gabe des Beharrens. Nun, die nächste Stelle ist genau das Gleiche. Anders formuliert, Kapitel 3, Vers 13. Ich lese es zusammenhangswegen von 12. Sehe zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, in dem Abfallen vom lebendigen Gott, sondern ermuntert euch selbst jeden Tag, solange es heute heißt, auf dass niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir anders den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wir sind Genossen des Christus, Mitteilhaber des Christus. Und da sagt er wieder, wir sind das, wenn wir bis zum Ende standhaft festhalten. Aber wenn wir das nicht tun, dann sind wir gar nicht Genossen des Christus. Dann haben wir es höchstens gemeint. Aber er sagt, wir sind Genossen des Christus, wenn wir. Er sagt nicht, wir werden einmal Genossen des Christus sein, wenn wir festhalten. Oder wir werden sein Haus sein, wenn wir festhalten. Nein, wir sind sein Haus, wenn wir festhalten. Wir sind Genossen des Christus, wenn wir bis zum Ende festhalten. Und dann kommen wir aber zu einer viel schwierigeren Stelle, Kapitel 6, Vers 4. Und da eine sehr ernste Ermahnung. Ich habe das erlebt, wie jemand, der in die Klinik gekommen ist, an dieser Stelle herumgemacht hat und gemeint hat, er sei nun einer von denen, die nicht mehr zur Buße erneuern können. Und wenn man in der Seelsorge mit solchen Leuten gesprochen hat, denen kann man nun wirklich nicht mehr helfen, wenn man nicht ganz klar für die Heilssicherheit hinsteht. Also dann ist man als Seelsorger vollkommen aufgeschmissen und kann diesen Leuten nicht mehr helfen. Ich komme dann nochmals darauf zurück. Also Hebräer 6, Vers 4. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Denn das Land, welches denn häufig über dasselbe kommende Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluch nahe. Und sein Ende ist die Verbrennung. Wir aber sind in Bezug auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Seligkeit verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch also reden. Nun, hier wird gesagt, wer erleuchtet war, die himmlische Gabe geschmeckt hat, teilhaftig Heiligen Geistes geworden ist, übrigens im Griechischen ohne Artikel, nicht teilhaftig des Heiligen Geistes, sondern teilhaftig Heiligen Geistes, ich komme darauf zurück, geschmeckt hat das Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters, aber abfällt, der kann nicht mehr zur Buße zurückkehren. Ja, und ein Fallbeispiel, jemand, der in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist, im Jugendalter rebelliert hat gegen die Eltern und gleichzeitig auch gegen den christlichen Glauben gelästert hat und später als Erwachsener kommt er zur Bekehrung. Und später sagt er sich, oh, ich konnte ja gar nicht zur Bekehrung kommen. Denn ich war doch auch einer, der erleuchtet war, geschmeckt hat und so weiter. Die können ja gar nicht mehr zur Buße erneuern. Und so kann man effektiv also in die Klinik kommen. Wie kann man so jemandem dann helfen? Nun, wir gehen nicht von Beispielen aus, sondern wir gehen jetzt vom Wort Gottes aus. Das ist ganz wichtig. Also, was wir mal feststellen, der Bibeltext sagt, wer erleuchtet war, es heißt hier nicht, wer wiedergeboren war. Ganz wichtig, man muss lesen, was da steht. Und es ist ja so, bevor man wiedergeboren wird, wird man erleuchtet. Der Herr Jesus sagt in Johannes 16, Vers 8, der Heilige Geist wird kommen an Pfingsten und er wird die Welt überführen von Sünde. Also, wenn der Heilige Geist einem Menschen die Augen öffnet für seine Verlorenheit und die Augen öffnet, dass es einen Erlöser gibt, den Herrn Jesus, dann ist dieser Mensch erleuchtet. Aber das ist noch nicht die Bekehrung. Aber die Erleuchtung ist eine Voraussetzung, um sich bekehren zu können. Und dann sagt der Bibeltext, wer geschmeckt hat, die himmlische Gabe, geschmeckt hat das Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Zweimal wird gesagt, geschmeckt und nicht gegessen. Aber der Herr Jesus sagt in Johannes 6, Vers 51b, wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und dieses Wort ist, ist im Griechischen nicht Präsenz. Dann würde es bedeuten, wer immer wieder dieses Brot isst, also sich von dem Herrn Jesus, dem Brot des Lebens, nährt, wird leben in Ewigkeit. Nein, es ist ein Aorist und das heißt, wer einmal den Akt des Essens von dem Brot des Lebens vollzieht, er wird leben in Ewigkeit. Aber nicht, wer von diesem Brot schmeckt. Ja? In den Mund nimmt. Ja? Gar nicht so schlecht oder irgend sowas. Ist, wird ewig leben. Aber hier steht, die haben das geschmeckt. Das Einzige, was schwierig sein könnte in dieser Stelle, ist der Ausdruck und teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes. Nun, hier steht nicht, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Teilhaftig heißt, dass sie Anteil haben an seiner Wirksamkeit. Und darum ist wichtig, wenn der Artikel fehlt, teilhaftig Heiligen Geistes, ist sowieso weniger die Betonung auf die Person, wie wenn man sagen würde, teilhaftig des Heiligen Geistes, sondern der Akzent ist sogar mehr gesetzt auf die Wirkung des Heiligen Geistes. Teilhaftig Heiligen Geistes. Das heißt, jeder Mensch, der unter den Eindruck des Wortes Gottes kommt, erkennt, ich bin ein Sünder, der Herr Jesus ist der Retter, der ist teilhaftig Heiligen Geistes, weil er der Wirkung des Heiligen Geistes, der überführt, teilhaftig geworden ist. Und nun wird hier gesagt, wenn solche dann abfallen und Christus quasi wieder so verwerfen, wie wenn sie ihn selber kreuzigen würden, die können nicht mehr zurück. Und so sehen wir, auch da die eindeutigen Ausdrücke fehlen. Wiedergeburt, gerechtfertigt, auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Sondern es steht nur erleuchtet, geschmeckt, teilhaftig. Und nun diese Stelle zeigt, es ist also möglich, dass jemand zur völligen Erkenntnis kommt. und dann eben Christus verwirft und das an die Gnadentür zugeht. Das ist im Prinzip genau das, was die Pharisäer in Matthäus 12 erlebt hatten. Die sahen, Jesus muss der Messias sein. Das messianische Zeichen dieser Heilung des stummen und tauben Besessenen war ein ganz klares Zeugnis, aber sie haben ihn verworfen und haben den Geist, der an ihnen gewirkt hat, als Teufel gelästert. Und da ging die Gnadentür zu. Nun, in der Seelsorge ist es jetzt so, jetzt kommt eine solche Person und sagt, ja, ich gehöre dazu. Ich war ja als Jugendlicher doch erleuchtet und ich habe das verworfen und jetzt habe ich mich später bekehrt, aber das geht ja gar nicht. Ich bin für ewig verworfen. Da muss man ganz einfach sagen, haben dir deine Sünden leid getan? Ja. Hast du sie bekannt, Gott im Gebet? Ja, natürlich, und das hat mehr als einmal. Ja, aber hier steht, diese Gruppe, die da angesprochen ist, die können nicht mehr zur Buße erneuern. Und Buße heißt Reue über die Sünde. Und zwar Reue Gott gegenüber. Nicht wahr? Judas hat auch gesagt, aber den Priestern, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Aber er ist nicht zum Herrn Jesus, er ist nicht zu Gott umgekehrt. Also, bist du zu Gott gekommen? Hast du ihm das bekannt? Ja, natürlich. Dann kannst du ja gar nicht zu dieser Gruppe gehören, weil die können ja gar nicht. Man muss auch beim Bibellesen logisch denken. Also der Beweis, dass er Buße tun konnte, macht klar, dass er nicht zu dieser Kategorie von Menschen gehört. Jetzt gehen wir zur nächsten schwierigen Stelle. Und die ist noch ein bisschen schwieriger. Aber nur ein bisschen. Übrigens, eingangs habe ich doch gesagt, es kommt auf die Frage an. Also wenn jemand sagt, kann ein Christ verloren gehen, dann sage ich ja. Kann ein Christ wieder verloren gehen, sage ich nein. Und wenn man fragen würde, aber die Frage habe ich noch nie gehört, kann ein Hebräer verloren gehen, dann würde ich sagen ja. Und man beachte, der Brief an die Hebräer ist eben ein Brief an Juden. Die haben Jesus Christus als Messias erkannt und haben sich auf seine Seite gestellt. Aber der Hebräerbrief macht deutlich, es gab einen Zweifel, ob wirklich alle dieser Hebräer echt bekehrt waren. Und darum wird immer wieder gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wenn ihr plötzlich wieder abfallt von dem Messias und zurückgeht ins Judentum und Christus verwerft als Kreuzigungswürdiger, dann muss man damit rechnen, dass solche Menschen verloren gehen. Und jetzt lesen wir Hebräer 10, Vers 32. Und auch da ist es wieder wichtig, also wenn jemand dann Probleme hat und in die Klinik kommt wegen Hebräer 6, dann kommt er auch mit Hebräer 10. Ja, also mit diesen beiden Stellen. Aber ich möchte betonen, nicht diese Stellen bringen in die Klinik, sondern wenn man diese Stellen falsch versteht. Ja? Man kann nicht sagen, Glaube macht krank, sondern ungesunder Glaube macht krank, weil der ist sowieso schon krank. Aber in der Bibel werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir an der gesunden Lehre festhalten sollen und an den gesunden Glauben. Also Hebräer 10, Vers 32. Gedenket aber, Vers 26. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein sicheres, furchtvolles Erwarten des Gerichts und ein Feuereifer, der die Widersacher verschlingen wird. Jemand, der das Gesetz Mose verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel Ärger, Strafe meint ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für unrein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat, Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nun schauen wir wieder in dieser Stelle. Kann man sagen, wer nach Empfang der Wahrheitserkenntnis mit Willen sündigt, indem er den Sohn Gottes mit Füßen tritt, das Bundesblut, durch das er geheiligt worden ist, als unrein erachtet und den Geist Gottes schmäht, kommt ins Gericht Gottes. Jetzt müssen wir aber wieder beachten, hier steht nicht, nachdem wir wiedergeboren worden sind, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, sondern hier steht, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Das ist genau das Gleiche wie in Hebräer 6, erleuchtet werden. Die Erkenntnis der Wahrheit, das ist Erleuchtung. Übrigens kommt das nochmals in Vers 32 hier. 10, 32, gedenket aber der vorigen Tagen, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden, viel Kampf der Leiden erduldet habt. Erleuchtung ist nicht das Gleiche wie Wiedergeburt, sondern eine Voraussetzung, dass man überhaupt wiedergeboren werden kann. Also, wieder kein Problem, wer nach Empfang der Wahrheitserkenntnis mit Willen sündigt, den Sohn Gottes mit Füßen tritt, den Geist Gottes schmäht, das ist die Lästerung des Geistes, kommt ins Gericht. Jetzt gibt es aber eine Schwierigkeit, hier steht noch, und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für unrein geachtet. Ja, aber wenn er durch das Blut Jesu geheiligt ist, dann muss es doch ein Wiedergeborener sein. Nun, das Blut Jesu wird hier genannt, das Blut des Bundes, weil der Herr Jesus mit seinem Blut die Grundlage gelegt hat zum neuen Bund. Dieser Kelch ist der Bund in meinem Blute, der Herr Jesus erklärt. Nun, das einfach zum Begriff Bundesblut. Aber hier steht geheiligt. Was bedeutet eigentlich geheiligt? Heiligen bedeutet im Hebräischen und auch im Griechischen absondern für. Also, heiligen bedeutet für Gott reservieren, für Gott auf die Seite stellen. Und jetzt eine Frage. Ist es möglich, heilig zu sein und trotzdem verloren? Ja, einige nicken schon. Natürlich. 1. Korinther 7, Vers 14. Also klar geht es nicht mehr. Und da sehen wir, selbst der Ausdruck geheiligt sein ist noch nicht ein eindeutiger Ausdruck. Wie Kinder Gottes, das ist eindeutig. Wiedergeboren ist eindeutig. Aber heilig kann sowohl als auch bedeuten. 1. Korinther 7, Vers 14. Es geht im Zusammenhang darum, wenn jemand in Korinth zum Glauben gekommen war, aber seine Frau nicht. Wie sah das dann aus? Oder umgekehrt? Nun in 1. Korinther 7, Vers 14 steht, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Also, der ungläubige Ehepartner ist heilig. Geheiligt. Wie geht das? Dadurch, dass der eine sich bekehrt hat, bekommt der andere eine ganz besondere Chance, zum Glauben zu kommen. Denn er steht eigentlich tagtäglich unter dem Einfluss des Zeugnisses. Also nicht, dass man jetzt eben dauernd auf den anderen einreden müsste. Da sagt Petrus in 1. Petrus 3, Vers 1, Frauen, die Männer haben, die dem Wort nicht gehorchen, sollen durch ihr Beispiel, durch ihr Zeugnis, ohne Wort die Männer gewinnen. Gesprochen haben sie offensichtlich schon genug. Und da muss man auch schweigen können, aber das Zeugnis, die Art, wie sie leben, auch die Art, wie sie sich kleiden und so weiter, sagt Petrus, das hat einen Einfluss, der zur Bekehrung führen könnte. Und so ist der andere eben für Gott reserviert, auf eine ganz spezielle Art. Und Kinder, die in gläubigen Familien aufwachsen, die haben eine ganz besondere, außergewöhnliche Chance, um zum Glauben zu kommen. Aber nicht eine Garantie. Und so sind sie heilig, reserviert auf die Seite, für Gott auf die Seite gestellt. Und nun, wie war das mit den Hebräern? Damals war der Bruch natürlich noch stärker. Stellt man sich vor, die Masse vor Pilatus hat geschrien, er werde gekreuzigt. Und so wurde Jesus von Nazareth als Verbrecher hingerichtet. Und dann einige Zeit später behaupten so viele Juden, Jesus Christus ist am dritten Tag auferstanden. Das ist der Beweis, dass diese Tötung am Kreuz, das war ein Verbrechen, ein Justizverbrechen. Das war nicht ein Verführer, sondern das ist der Messias. Oh, das hat eine Spaltung gegeben im jüdischen Volk. Und nun, wenn weitere Juden sich gesagt haben, ja, das stimmt eigentlich. Jesus hat all diese Prophezeiungen erfüllt. Und jetzt stellt er sich auf die Seite der messiasgläubigen Juden. Heute würde man sagen, der messianischen Juden. Das heißt, messiasgläubige Juden. Dann wird er durch sein Bekenntnis zu Jesus Christus von den anderen getrennt. Die werden sagen, ah, du bist auch ein messianischer Jude. Heute ist es sogar so stark, dass viele sagen in Israel, ein messianischer Jude ist gar kein Jude mehr. Aber unter den messianischen Juden gibt es auch solche, von denen man mit Recht bezweifeln kann, ob die wiedergeboren sind. Abgesehen. Aber durch ihr Bekenntnis sind sie abgesondert. Und dadurch, dass sie sagen, das Blut von Jesus von Nazareth, das war das rettende Blut und das war nicht das Blut eines Verbrechers, werden sie durch das Bekenntnis zu diesem Blut, werden sie abgesondert, auf die andere Seite gestellt. Und so wird das hier eben, dieses Bekenntnis sehr feierlich vorgestellt. Wenn jemand sich zu Jesus Christus bekennt, dann ist das nicht einfach ein Spruch für Gott, sondern es heißt, er ist durch das Blut des Bundes geheiligt. Und wenn er jetzt aber nachträglich den Sohn Gottes plötzlich mit Füßen tritt, wie er zurückgeht ins Judentum und sagt, das war ein falscher Messias und den Heiligen Geist, der ihn so klar erleuchtet hat, lästert. Dann steht hier, gibt es nur noch das Gericht. Und so sehen wir wieder, das ist genau der Parallelfall zu der Lästerung des Geistes in Matthäus 12. Diese Sünde, die gewisse Pharisäer begangen hatten. Mit diesem endgültigen Verwerfen des Messias, nachdem sie völlig erleuchtet waren, bedeutete für sie das Ende der Gnadenzeit. Und das wird auch hier vorgestellt. Übrigens nochmals zum Ausdruck Heiligen. In 2. Mose 29, 43 wird gesagt vom Volk Israel, dass es geheiligt war für Gott. Aber viele waren ja gar nicht bekehrt nach dem Auszug aus Ägypten. Aber sie gehörten äußerlich zu dem irdischen Volk Gottes und sie waren geheiligt, weil sie abgesondert waren durch ihr Bekenntnis, durch ihr Dazugehören zu dieser Gruppe, die ausgezogen war aus Ägypten, waren sie geheiligt, abgesondert von den übrigen Völkern. Also man muss wirklich aufpassen mit den Ausdrücken und sehen, es gibt Ausdrücke, die sind eindeutig und es gibt Ausdrücke, die sind nicht eindeutig. Man kann nicht mit uneindeutigen Ausdrücken argumentieren, ein wahrer Wiedergeborener kann verloren gehen. Jetzt kommen wir zu 2. Petrus 2, Vers 20. Wir kommen jetzt ganz flott voran. Es wird immer einfacher. Wir werden gleich sehen, warum. In 2. Petrus 2, Vers 20 steht, denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesu Christi, aber wiederum in dieser verwickelt, überwältigt werden, so ist ihr letztes Ärger geworden als das erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrte um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Merkt man, warum die Stelle einfach ist? Auch hier wird klar gesagt, denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren. Es wird hier nicht gesagt, nachdem sie von neuem geboren waren, sondern nachdem sie ihn erkannt haben. Auch hier geht es um Menschen, die sind durch die Verkündigung des Evangeliums zur Erkenntnis gekommen, Jesus Christus ist der Retter. Und das hat schon dazu geführt, dass sie begonnen haben, ihr altes Leben zu ändern. Es gibt Leute, die kommen so, unter den Eindruck des Wortes Gottes, eben auf der Steine gesät, nehmen das Wort mit Freuden auf. Und da sieht man schon, da gibt es Änderungen im Leben. Aber es war nur eben eine Erkenntnis und noch nicht die wirkliche Umkehr und Reue. Das wirkliche Annehmen des Opfers des Herrn Jesus. Und das ist gefährlich, wenn man nur erkennt, aber nicht dann wirklich die Umkehr durchzieht. Denn dann ist es möglich, dass man dann wieder mitgerissen wird und das Letzte wird Ärger sein. Und es wäre dann kann man sagen, es wäre besser, sie hätten das nie erkannt. Aber auch da geht es ganz klar nicht um Wiedergeburt. Das sagt der Bibeltext nicht. Und jeder, der solche Verse benutzt, um zu beweisen, ein Wiedergeborener kann verloren gehen, macht sich einfach schuldig, dass er mit der Bibel nicht richtig umgegangen ist. Also, dann gehen wir zu 1. Johannes 5, Vers 16 bis 17. 1. Johannes 5, 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode. Nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tode ist. Aufgrund dieser Stelle wird behauptet, es gibt Sünde zum Tod, also können Gläubige wieder verloren gehen, den ewigen Tod erleiden. Nun, im Bibeltext steht nichts vom ewigen Tod, sondern es steht Sünde zum Tod. Und wir kennen das als Beispielen in der Bibel. Ananias und Sapphira, in Apostelgeschichte 5, 1 bis 10, die gehörten zur Gemeinde in Jerusalem und dann haben sie sich verschuldet vor Gott und das hat dazu geführt, dass beide, der Mann und die Frau, gestorben sind. Nun, was sagt der Bibeltext? Die haben den körperlichen Tod erlitten. Es wird gar nichts gesagt, was jetzt in der Ewigkeit mit ihnen geschehen wird. Aber sie sind gestorben aufgrund von Sünde in der Gemeinde. Da kann man sagen, das war Sünde zum Tod. Sünde, die zum körperlichen Tod führte. Waren sie jetzt bekehrt? Wiedergeboren. Das kann man mit dem Text weder so noch so beweisen. Wir sind einfach faktisch, die gehörten zur Gemeinde, sie haben gesündigt, sie starben, Sünde zum Tod. Nun, ein anderes Beispiel, 1. Korinther 11, 30 bis 32. Dort sagt Paulus, dass die Korinther das Abendmahl auf unwürdige Weise feierten. Und er erklärte, deshalb sind etliche unter euch schwach und krank. Ein Gutteil entschlafen. Waren einige gestorben. Aber in diesen Versen sagt er, dass Gott sie züchtigt, damit sie nicht mit der Welt verurteilt würden. Und das Wort züchtigen ist übrigens auf Griechisch paideio, das heißt Kinder erziehen. Durch Zucht. Also, es geht gerade in dieser Stelle, kann man sagen, diese Korinther sind nicht verloren gegangen, sondern die mussten frühzeitig sterben. Das war Gottes Zucht über ihre Sünde. Aber das Ziel ist, damit wir, Vers 32, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, also durch Kindererziehung gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das heißt also, diese Gestorbenen werden nicht vor dem großen weißen Thron mit den Verlorenen in Offenbarung 20, Vers 11 erscheinen. Dort wird die Welt verurteilt, sondern das ist ein anderer Weg. Aber es ist Gottes Zucht über Sünde. Und das zeigt nun, nie kann ein Gläubiger sagen, ja, ich bin ja jetzt errettet, jetzt kann ich leben, wie ich will. Nein, Dann kommt der Gläubige unter die Zucht Gottes. Und Gott macht einen Wiedergeborenen verantwortlicher als einen Gottlosen. Und darum steht auch in 1. Petrus 4, Vers 17 bis 18, es ist die Zeit gekommen, dass das Gericht anfange an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, ich lese das genau vor, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende der sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Also, Gott züchtigt die Seinen und hier wird gesagt, der Gerechte wird mit Not errettet. Das heißt, da gibt es so viele Klippen auf dem Weg bis zum Ende, wo der Wiedergeborene durch Gottes Macht bewahrt wird. Aber man muss sagen, dieser Weg ist eigentlich ein Weg mit Not, dass er das Ziel erreicht, durch Gottes Gnade, durch Gottes Macht. Und dann sagt dieser Text, aber wenn das schon bei den Gerechten mit Not ist, was ist dann mit den Gottlosen? Wo will der erscheinen? Und so hat Gott verschiedene Wege, wie er uns züchtigen kann. Durch Umstände, durch Menschen und durch Erfahrungen, Erlebnisse, durch Unfälle, durch Krankheit. Es gibt alles Mögliche, aber Gottes Ziel ist, zur Umkehr zu führen. Die schwerste Form der Zucht über einen wahren Gläubigen ist das vorzeitige Sterben. Das soll uns natürlich nicht dazu führen, dass wir dann so beurteilen, aha, der ist jetzt gestorben, das war wahrscheinlich, es geht nicht darum, dass wir damit beurteilen können, aber dass wir grundsätzlich wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und man kann auch davon ausgehen, dass wenn jemand wirklich so betroffen wäre, dass Gott ihm das bewusst macht. Also das, davon gibt es auch ein Zeugnis, wie jemand wirklich todkrank wurde. Und er selbst hat gesagt, das ist Gottes Zucht über mich. Und wenn er es sagt, dann habe ich es ja nicht selber gesagt. Aber das zeigt auch, wie oberflächlich es ist, wenn man sagt, ja, wenn man an die Heilssicherheit glaubt, dann führt das dazu, dass man oberflächlich und lebt, wie man irgendwie will. Das ist nicht wahr. Dann sieht man die Erziehungswege Gottes nicht. Und den Ernst dieser Erziehungswege. Nun kommen wir zu Offenbarung 2. Ich habe hier alle sieben Stellen aufgeführt. Denn bei jedem Sendschreiben sagt der Herr Jesus, wer überwindet, dem werde ich. Und dann kommen Verheißungen für die Zukunft. Für die zukünftige Herrlichkeit. Jetzt kann man argumentieren, ja, sieht man, hier wird an sieben Versammlungen, sieben Gemeinden Botschaften übermittelt und dann wird gesagt, nur die, die überwinden, werden das Endziel erreichen. Jetzt hat man hier wieder einen Denkfehler gemacht. Man meint, wenn man zu einer Gemeinde gehört, oder in diesem Fall zu einer Gemeinde gehörte, wie Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira und so weiter, dann war man automatisch 100% wiedergeboren. Nein, es ist so, dass schon Paulus sagt in Galater 2, Vers 4, es war aber der neben eingeführten falschen Brüder wegen. Schon damals gab es solche, die sich unter die Gläubigen gemischt haben, aber die waren nicht wiedergeboren. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, 29 zu den Ältesten von Ephesus, es werden verderbliche Wölfe zu euch hineinkommen und sie werden der Herde nicht schonen. Und dann sagt Judas in Judas 4, denn es haben sich Menschen neben eingeschlichen, Gottlose, die Gnade Gottes in Ausschweifung umkehren. Also Leute, die sagen, wir haben die Gnade Gottes und darum können wir sehr lustig leben. Ja? Aber die haben sich neben eingeführt. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 19 von Antichristen, die den Herrn Jesus als Sohn Gottes leugnen und als ewigen Sohn leugnen oder als in seiner Gottheit leugnen. Da sagt er, sie sind von uns ausgegangen. Aber sie waren alle nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Da sieht man, die Vermischung gab es schon im ersten Jahrhundert zur Zeit der Apostel. Natürlich hat man Vorsichtsmaßnahmen gehabt. Man hat die Leute nicht einfach zugelassen, sondern man hat sie geprüft. Oder wenn von einer anderen Gemeinde jemand kam, erwartete man ein Empfehlungsschreiben von der Gemeinde, die ihn kannte, die Person kannte. Aber das ist nicht eine Garantie, dass nichtsdestotrotz Menschen sich einschleichen können. Aber es ist schon ein gewisser Schutz. Im Gegensatz zur Situation, wo man einfach alle, die gläubig sind, die können am Abendmahl teilnehmen. So, ja? Und wenn man dann feststellt, sie leben in Ehebruch, dann schließt man sie plötzlich aus. Oder eben gar nicht. Ja, also das ist die Situation für den Anfang. Und so sagt der Herr Jesus, wer überwindet? Das sind die wahren Wiedergeborenen in den Gemeinden. Die überwinden. Gemäß der gleiche Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, schrieb auch 1. Johannes 5, Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Nicht soll die Welt überwinden, sondern es wird als Aussage gesagt, überwindet die Welt. Jetzt kommt aber noch eine Stelle, Offenbarung 3, Vers 5. Und das ist ein Argument, das immer wieder als Hammerargument benutzt wird. Als besonders starkes Argument. Wer überwindet? Der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also hier wird doch klar gesagt, dass einer aus der Gemeinde in Sardes, wenn er überwindet, wird er nicht ausgelöscht. Wenn er nicht überwindet, wird er folglich ausgelöscht. Also kann man doch wieder verloren gehen. Und das macht dann sehr Eindruck. Was muss man da machen? Da muss man zurückfragen, ja, wann wird ein Mensch ins Buch des Lebens eingeschrieben? Ja, bei der Bekehrung. Wo steht das? Ja, Lukas 10. Der Herr sagt den Jüngern, freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ja, da steht ja nicht, dass sie bei der Bekehrung angeschrieben wurden. Da steht einfach, dass sie sich darüber freuen sollen, dass ihre Namen im Himmel stehen. Ja, aber in Philipper 4 wird doch gesagt, am Anfang von Mitarbeitern des Apostels Paulus, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Ja, natürlich. Die stehen im Buch des Lebens, aber es wird nicht gesagt, wann sie eingeschrieben wurden. Wann wird man eingeschrieben? Und da sieht man wieder, das ist, ja gut, vielleicht hat man es in der Sonntagsschule so gehört. Die Sonntagsschule ist eine ganz wichtige Sache. Aber da muss man aufpassen, dass man den Kindern eben nicht sagt, wenn ihr euch bekehrt, dann werdet ihr ins Buch des Lebens eingeschrieben werden. Weil die Bibel das nirgends sagt. Und sonst kommen die dann später, ja, wir haben das gelernt. Bei der Bekehrung wird man ins Buch des Lebens eingeschrieben. Da sieht man, die Sonntagsschule hat eine riesige Verantwortung. Das ist nicht eine Unterhaltungszusammenkunft für Kinder, damit sie die Eltern nicht stören im Gottesdienst. Nein, das ist ganz wichtig. Jetzt gehen wir aber in die Bibel. Und da lesen wir zum Beispiel in Psalm 139, Vers 15, da spricht der David über seine Bildung im Mutterleib. Er spricht darüber, wie er da im Mutterleib geformt wurde, zuerst als ungeformter Knäuel. Das ist der früheste embryologische Zustand. Und da sagt David, meine ungeformte Masse, Vers 16, sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Lebenstage, bevor irgendeiner von ihnen gebildet wurde. Die Lebenstage eingeschrieben im Buch des Lebens. Hier steht einfach dein Buch, aber es geht darum, dass die Lebenstage, so wörtlich nach dem Hebräischen, also die Tage sind eingeschrieben in diesem Buch, also das Buch des Lebens. Aber David kann sagen, im Mutterleib schon waren eingeschrieben. Er sagt nicht, wurden eingeschrieben, sondern waren eingeschrieben. Ja, also vor der Bekehrung. David hat sich erst nach der Geburt und ziemlich später dann bekehrt. So wie das bei uns wahrscheinlich auch so war, ja? Ja, Und dann habe ich noch hinzugefügt, zum Beispiel 2. Mose 32, Vers 33. Dort haben wir die Geschichte vom goldenen Kalb. Und Mose sagt zu Gott, lösche mich aus deinem Buch aus, aus dem Buch des Lebens, damit das Volk überleben kann, das gesündigt hat. Und Gott sagt, wer gegen mich gesündigt hat, der soll ausgelöscht werden. Ja, da geht es also darum, dass eigentlich alle diese Israeliten aus Ägypten waren eingeschrieben, aber durch den Abfall und den Götzendienst konnte es sein, dass sie aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Und schlagen wir mal auf Psalm 69, Vers 28. Das ist ein Kreuzespsalm. Im Neuen Testament wird dieser Psalm auf Jesus Christus bezogen. Und dann, am Schluss des Psalmes, betet David gegen die, die den Gekreuzigten, der unter Gottes Gericht stand, verfolgt haben. Ich lese Psalm 69, Vers 27. Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Und von dem Schmerze deiner Verwundeten erzählen sie. Es geht also um die, die sich gegen Christus gewendet haben. Und dann steht in Vers 29, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Hier wird im Zusammenhang von denen aus dem Volk Israel gesprochen, die Christus verworfen hatten damals. Sie sollen, weil sie Christus, der von Gott geschlagen wurde, am Kreuz verfolgt haben, sollen sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Das zeigt, Gott schreibt nicht nur die Wiedergeborenen ein, sondern Gott schreibt eigentlich alle Menschen ein, weil Gott für alle Menschen das Leben möchte. Und wenn dann die Gnadenzeit abläuft, beim Tod oder in gewissen Fällen schon vorher, löscht Gott eine Person aus dem Buch des Lebens aus. Und einmal vor dem großen weißen Thron, am Ende nach dem tausendjährigen Reich, wird das Buch des Lebens geöffnet werden und Gott wird beweisen, eure Namen stehen nicht darin. Sie waren einmal darin, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann werden sie in den Feuersee geworfen. Es geht also um die, die sich gegen Christus gewendet haben. Und dann steht in Vers 29, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Hier wird im Zusammenhang von denen aus dem Volk Israel gesprochen, die Christus verworfen hatten damals. Sie sollen, weil sie Christus, der von Gott geschlagen wurde, am Kreuz verfolgt haben, sollen sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Das zeigt, Gott schreibt nicht nur die Wiedergeborenen ein, sondern Gott schreibt eigentlich alle Menschen ein, weil Gott für alle Menschen das Leben möchte. Und wenn dann die Gnadenzeit abläuft, beim Tod oder in gewissen Fällen schon vorher, löscht Gott eine Person aus dem Buch des Lebens aus. Und einmal vor dem großen weißen Thron, am Ende nach dem tausendjährigen Reich, wird das Buch des Lebens geöffnet werden und Gott wird beweisen, eure Namen stehen nicht darin. Sie waren einmal darin, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann werden sie in den Feuersee geworfen. Also diese Androhung oder beziehungsweise diese Verheißung, wer überwindet, der wird nicht ausgelöscht werden, bedeutet, solche, die wiedergeboren sind, die bleiben in dem Buch des Lebens. Im Gegensatz zu denen, zu den Gottlosen. Jetzt kommen wir zu den Stellen für die Heilssicherheit. Gewisse haben wir ja schon behandelt. Gerade Johannes 6, Vers 51. Ich habe dort schon erklärt, es geht um den Aorist. Wer den Akt des Essens vom Brot des Lebens vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Also die echte Bekehrung führt dazu, dass jemand ewig lebt. Dann in Johannes 10, Vers 27, sagte Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Also hier wird gesagt, niemand kann die Schafe des Herrn Jesus aus der Hand des Herrn Jesus rauben. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Eine doppelte Versicherung. Und dann heißt es, sie gehen in Ewigkeit nicht verloren. Und das Nicht ist im Griechischen doppelt, zweimal das Wort. U, me, beides heißt nicht, nicht. Ja? U heißt nicht, me heißt nicht. U, me, sie gehen nicht verloren, muss man auf Deutsch übersetzen. So betont. Und nicht nur nicht verloren, sondern sie gehen in Ewigkeit nicht verloren. So stark gibt der Herr für seine Schafe die Sicherheit. Dann Johannes 14, Vers 16, da sagt der Herr Jesus den 11 Jüngern, wohlverstanden, Judas ist weg, und er sagt, der Heilige Geist bleibt in Ewigkeit bei euch. Nicht er soll oder er möge, sondern eine Aussage. Römer 5, Vers 1 sagt Paulus, nachdem wir durch Glauben gerechtfertigt worden sind, aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Der Ausdruck gerechtfertigt, die kaiotentes, ist im Griechischen ein Partizip aorist. Das heißt eine punktuelle Handlung in der Vergangenheit. Hier. Nun, das bedeutet also, Gott hat, weil wir an den Herrn Jesus geglaubt haben und an sein Blut, hat uns gerecht gesprochen. Durch Glauben. Was heißt das rechtfertigen? Das bedeutet, Gott nimmt von einem Menschen die ganze Schuld weg. Die ganze Schuld des Lebens. Von der Geburt bis zur Bekehrung. Von der Bekehrung bis heute. Von heute bis ans Ende des Lebens. Der Herr Jesus hat ja vor 2000 Jahren alle meine Sünden auf sich genommen. Und nicht nur die Sünden bis heute, sondern die Sünden des ganzen Lebens. Und wenn ich zum Glauben, als ich zum Glauben gekommen bin an den Herrn Jesus, hat Gott mich gerechtfertigt. Das heißt, er hat gesagt, dieser Mensch ist gerecht. Obwohl er so viel gesündigt hat. Ja, weil alle Sünden weggenommen sind. Und das ist in einem vollendeten Akt geschehen. Gerechtfertigt aus Glauben. Und da kann man sich fragen, ja, für welche Sünden werde ich dann noch mal bestraft werden in der Hölle? Ja, für die, die in der Zukunft sind, für die hat Christus auch gelitten. Denn nach 1. Petrus 2 hat er nicht einfach so pauschal gelitten, sondern es heißt, er hat unsere Sünden an seinem Leibe getragen. Jede einzelne Sünde, die wir begangen haben, hat er schon getragen, bevor wir überhaupt einige davon getan haben. Also das ist etwas ganz Gewaltiges, diese Rechtfertigung des Glaubens. Dann Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keinerlei Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Auch das, eine Aussage, keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Natürlich heißt es nachher im Mehrheitstext, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Aber es ist nicht, dass sie nicht mehr verdammt werden, weil sie geistlich leben, sondern das zeichnet diejenigen aus, die in Christus sind. Und dann Römer 8, 33. Also ich muss ein bisschen verlängern, das wäre ja schade, wenn wir das einfach weglassen. Ist das recht, wer gehen muss auf den Zug, darf ruhig gehen. Gehen geht eine Viertelstunde. Also das wäre jetzt wirklich schade. Das ist der Höhepunkt. Also Römer 8, Vers 37. Aber in diesem Allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und jetzt müssen wir das im Zusammenhang sehen, noch im Vers 33. Dort steht, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Sehen wir, hier geht es wieder um eindeutige Ausdrücke. Gottes Auserwählte. Dann Gerechtfertigte. Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Das sind jetzt eindeutige Ausdrücke. Also für die Auserwählten heißt es, niemand kann sie vor Gott anklagen, sodass sie gerichtet werden. Und die Gerechtfertigten, sie sind von Gott gerechtfertigt, dann gibt es niemand mehr, der sie verdammen kann. Und von diesen wird nun gesagt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, also weder etwas im Leben jetzt, noch irgendwie im Zusammenhang mit dem Tod, der noch kommen könnte. Weder Engel noch Fürstentümer, also auch keine Dämonen und nicht der Teufel. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Das heißt, nichts, was in der Gegenwart besteht oder noch in der Zukunft bestehen könnte, kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Dann sagt jemand, ja, das ist alles richtig, aber du selber könntest dich wieder lossagen. Ja, wäre dann das nicht etwas Zukünftiges? Wenn ich jetzt in der Zukunft tun würde, dann wäre das etwas Zukünftiges. Also hier steht weder etwas in der Zukunft, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe. Und dann noch, wenn jetzt in diesen 9 Punkten nicht alles erwähnt ist, dann wird noch hinzugefügt zur Sicherheit, noch irgendein anderes Geschöpf. Bin ich ein Geschöpf? Ja, also. Dann 1. Korinther 1, Vers 8, das haben wir schon gesehen, dort wird einfach als positive Aussage gesagt, dass Gott die Erlösten bis ans Ende befestigt, bis zum Tag unseres Herrn Jesus Christus. In 1. Korinther 15, 51 sagt Paulus, das haben wir heute Morgen gesehen, dass alle Gläubigen, und Paulus geht im 1. Korintherbrief eben von echten Gläubigen aus, da sagt er, wir alle werden verwandelt werden bei der Entrückung. Da haben wir nicht diese Unsicherheit wie im Hebräerbrief. Also die Korinther waren nicht die Hebräer. Bei den Hebräern gab es die Unsicherheit. Und darum haben wir in Hebräer 6 gesehen, wir sind zwar in Bezug auf euch Geliebte von besseren und mit der Errettung verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch also reden. Es war da ein gewisser Zweifel. Aber diese Sprache finden wir im Korintherbrief nicht. Und auch nicht im Römerbrief. Das muss man beachten. Ja, und jetzt Epheser 1, Vers 13. Dort sagt Paulus zu den Erlösten, und im Zusammenhang geht es um die Auserwählten, vor Grundlegung der Welt Auserwählten, da sagt er, ihr seid, nachdem ihr an das Evangelium geglaubt habt, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und in Kapitel 4, Vers 30 sagt er, ihr seid versiegelt auf den Tag der Erlösung. Das ist dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt zur Entrückung. Der Heilige Geist als Siegel des Auserwählten. Was bedeutet das? Es ist eine Garantie. Gott hat quasi die Bekehrung, auf die Wiedergeburt gefolgt ist, hat er quasi das Siegel aufgelegt, indem er den Heiligen Geist gegeben hat. Und dieses Siegel soll sein bis auf den Tag der Erlösung. Und das ist etwas sehr Ernstes. Wenn Gott etwas versiegelt, schauen wir mal, wie das war bei den Menschen. In Esther 8, Vers 8, bei den Persern war das so, wenn der König etwas versiegelt hatte, konnte er es nicht mehr rückgängig machen. In Daniel 6, Vers 18 war das so, als der König Daniel in die Löwengrube warf, hat er die Löwengrube versiegelt, damit hinsichtlich Daniels nichts verändert würde. Ja, also die Versiegelung bedeutet eine Garantie, dass das nicht rückgängig gemacht wird, und es bedeutet auch eine Garantie, dass nichts verändert wird. Und dann haben wir noch etwas Schönes in Offenbarung 5, 2 bis 3. Dort hat das Lamm Gottes im Himmel das Buch mit den 7 Siegeln genommen. Nachdem gesagt worden ist, wer ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen? Und dann weint Johannes im Himmel. Interessant, es gibt die Möglichkeit im Himmel zu weinen. Johannes weint im Himmel, weil niemand gefunden wird im Himmel und auf der Erde, der das Siegel öffnen könnte. Und dann kommt das Lamm Gottes und öffnet das Buch mit den Siegeln. Das heißt, es gibt niemanden außer dem Herrn Jesus, der ein Siegel Gottes brechen könnte. Es gibt nichts, also auch mich nicht, auf Erden, auch nicht dich, der das Siegel Gottes brechen könnte. Und der Herr Jesus macht es nicht. Denn er sagt in Johannes 6, Vers 44, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dann haben wir Philipper 1, Vers 6 schon gesehen. Gehe ich nicht mehr drauf ein. Kolosser 2, Vers 13, dort sagt Paulus, dass Gott uns alle Sünden vergeben hat. Es geht dort um das Sterben des Herrn Jesus als Triumph. Nun, wenn jemand depressiv wird wegen Schuldgefühlen, dann kann er die Depression lösen mit Kolosser 2, Vers 13. In einem Gerichtsfall musste entschieden werden in den USA, was bedeutet eigentlich das Wort all, alles. Und in diesen Umständen haben sie das dann so definiert, the word all includes everything, but excludes nothing. Das Wort alles schließt jedes Ding ein und schließt kein Ding aus. Also wenn dort steht in der Vergangenheitsform, dass Gott uns alle Sünden vergeben hat, im Zusammenhang mit dem Opfertod des Herrn Jesus am Kreuz, dann heißt es ist alles vergeben. Das ist Rechtfertigung wieder. Ich stehe vor Gott als einer, dem Gott alles abgenommen hat. Und dann haben wir schon gesehen, 2. Timotheus 1, Vers 12, habe ich schon erwähnt, Gott wird das ihm anvertraute Gute Erlösten bewahren bis auf jeden Tag. Und 2. Timotheus 2, Vers 11, wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Also jeder Gläubige ist jemand, der sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt, dann wird er auch mit Christus leben. Und nun eine ganz schöne Stelle, Hebräer 10, Vers 14. Dort steht, denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Also er hat in Vergangenheitsform abgeschlossen. Er hat auf immer da vollkommen gemacht durch ein Opfer. Das heißt, dadurch, dass Gott dem echt Bekehrten alle Schuld vergibt, steht er vor Gott als einer, der vollkommen ist. Und das Wort immer da habe ich hier noch hingeschrieben. Griechisch dienekes bedeutet immer da, ununterbrochen, fortdauernd, immer. Fortdauernd vollkommen gemacht. Da kann jemand sagen, aber ich fühle mich nicht gerade sehr vollkommen. Aber in Gottes Augen bin ich vollkommen, denn Gott sieht mich in Christus, er hat mir alle Sünden vergeben. Und wenn alles Böse weg ist, was bleibt denn noch? Aber hier steht ja noch etwas. Auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Des Präsens. Die also fortdauernd in der Heiligung fortschreiten. Das ist das Kennzeichen der wahren Gläubigen, dass sie im Glaubensleben auch Fortschritte machen und immer wenn sie das erkennen, dass nicht recht ist, das in Ordnung bringen. Das ist die fortschreitende Heiligung. So müssen wir unterscheiden zwischen Stellung und praktischem Zustand. In Epheser 5 zum Beispiel sagt Paulus, ihr seid Kinder des Lichts. Und dann sagt ihr, wandelt als Kinder des Lichts. Das ist Noblesse oblige, Würde verpflichtet. Also wenn wir Kinder des Lichts sind, dann sollen wir auch leben wie Kinder des Lichts. Und so kann man viele Stellen zeigen, wie jetzt hier, wenn wir durch Christus vollkommen gemacht sind, dann sollen wir auch in der Heiligung fortschreiten. Wenn wir von Gott gerecht gesprochen sind, dann sollen wir auch gerecht leben. Dann 1. Johannes 5, Vers 4, habe ich schon erwähnt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. 1. Petrus 1, 3 bis 5 haben wir mehrmals angeschaut. Und dann Judas 24, in diesem Lob am Schluss des Briefes wird gesagt, dass Gott die Macht hat, die Erlösten zu bewahren und sie dann einmal tadellos vor sich hinzustellen. Da wird wieder auch diese bewahrende Macht Gottes gezeigt. Wenn wir auf uns vertrauen würden, dann müssten wir verzweifeln. Wer kann garantieren, dass wir in 2 Jahren nicht irgendwie komisch werden oder beginnen zu spinnen? Ja, es gibt's. Ich habe das erlebt. Wie Leute, die waren ganz auf einem klaren Weg und mit der Zeit begannen sie zu spinnen. Wer kann für sich die Garantie geben? Niemand. Wir müssen immer Angst haben. Aber es ist Gottes Macht, Gottes Gnade, die uns Gewissheit gibt. Und so kommen wir zum nächsten Thema. Der Heilige Geist wirkt Heilsgewissheit. In Römer 8, Vers 16 heißt es, dass der Heilige Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, der Heilige Geist bewirkt im Gläubigen die innere Überzeugung, ich gehöre zu denen, die wiedergeboren sind. Nun, wie geschieht das? Wir erleben das auch, dass jemand sich wirklich bekehrt hat und er hat keine Gewissheit. Er zweifelt immer wieder. Und dann könnte er denken, ja gut, ich bekomme ja das Zeugnis nicht, dann ist etwas falsch. Ja gut. Darum hat Johannes den ersten Johannesbrief geschrieben. Und er schreibt Kapitel 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sagt er in Kapitel 5, warum er eigentlich den Brief geschrieben hat. Vers 11. Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ah, der Brief ist geschrieben, damit man Heilssicherheit, dass man Heilsgewissheit bekommt und sieht, dass man Heilssicherheit hat, ja? Und jetzt habe ich hier am Schluss noch unter dem Titel Kennzeichen einer echten Bekehrung eine Zusammenstellung gemacht. Und da möchte ich noch erwähnen, Punkt 3, Kennzeichen der Wiedergeburt im 1. und im 2. Johannesbrief. In 1. Johannes 2, Vers 3 sagt Johannes, und hieran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Also, wenn jemand wirklich das Anliegen hat, nach dem Wort Gottes zu leben, dann ist das eigentlich schon mal ein Kennzeichen von einem Wiedergeborenen. Der möchte gehorsam sein dem Wort Gottes. Und ich habe dann weitere Stellen, 3 Vers 24, 5 Vers 2 und 3, wird mehrmals gesagt. Also gehorsam gegenüber den Geboten des Wortes. Dann Kapitel 2 Vers 5 wird gesagt, wer aber irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Das ist mehr als nur seine Gebote halten. Nicht wahr, wenn die Mutter sagt der Tochter, du solltest um 4 Uhr die Wäsche abnehmen und dann geht sie. Das ist ein klares Gebot. Aber wenn es um 3 Uhr beginnt zu regnen und die Tochter nimmt dann die Wäsche ab, dann hält sie ihr Wort. Weil sie genau weiß, wie die Mutter denkt. Natürlich im Prinzip um 4 Uhr, aber wenn es regnet, natürlich um 3 Uhr. Braucht man nicht mal ein Handy dafür. Und so ist es auch Der Wiedergeborene hat ein Anliegen, nicht nur einfach so, ja gut, da steht es jetzt ausdrücklich, sondern dass er durch das Lesen des Wortes Gottes auch immer mehr sieht, wie Gott denkt und eben sein Wort halten will. Wer seinen Bruder liebt in Tat und Wahrheit, habe ich hier mehrere Stellen angegeben, wer die Gerechtigkeit tut, und zwar ist es Präsenz, das heißt, wer die Gerechtigkeit fortdauernd tut, dann Kapitel 3, Vers 2, wer sich selbst reinigt, Präsenz, wer sich immer wieder reinigt, also wer ständig auch bemüht ist, sein Leben in Ordnung zu bringen, wenn er gesündigt hat, das nicht stehen lassen will, sondern es ordnet, da kann man sagen, das ist ein Wiedergeborener. Und dann kommt diese schwierige Stelle, da wird gesagt in Kapitel 3, Vers 6, 9, dass der Wiedergeborene sündigt nicht. Und die Stelle ist ganz einfach, ist Präsenz. Und wir wissen, Präsenz im Griechischen ist diese fortdauernde Handlung. Also wer nicht fortdauernd sündigt. Das heißt, das Kennzeichen des Wiedergeborenen ist, dass er nicht in der Sünde lebt. Und so sein Weg geht bis zum Schluss. Sondern dass er bereit ist, sein Leben zu bereinigen. Dann, wer das Zeugnis des Geistes hat, 3 Vers 24, wer Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, 4 Vers 6, wer auf das Wort der Apostel hört, ganz interessante Stelle, wer auf uns hört, ist aus Gott. Wer nicht auf uns hört, ist nicht aus Gott. Das ist eine ernste Warnung für solche, die sagen, ja, das hat Paulus gesagt. Das ist sehr ernst. Wenn wir so über das Wort Gottes urteilen, dann 4 Vers 7, wer liebt, da steht nicht, wen lieben, sondern wer diese göttliche Liebe hat in seinem Herzen, dann 4 Vers 13, wer von seinem Geist erhalten hat, wer Gott liebt, 5 Vers 2, wer die Welt überwindet, 5 Vers 5, wer also auch den Wunsch hat, sich nicht diesem Zeitgeist einfach so anzupassen, sondern eben diesem Zeitgeist sich auch entgegensetzt. Das ist ein Kennzeichen des neuen Lebens. Und das ist eben Christus in uns. Wer an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, 5 Vers 13. Und dann 5 Vers 18, wer sich selbst bewahrt. Und 2. Johannes 9, wer in der Lehre über die Person Christi bleibt. Die Lehre über Christus, seine Gottheit, seine wahre Menschheit, seine Sündlosigkeit und so weiter. Das ist die Lehre Christi, die Lehre über die Person Christi. Und das sind alles Kennzeichen. Und Johannes hat das geschrieben, damit die Gläubigen sich selber prüfen können. Und da können sie erkennen, ja, das ist bei mir. Natürlich bin ich nicht ein vollkommener Mensch. Jakobus hat gesagt, wir alle straucheln oft. Seid nicht viele Lehrer. Nein, aber ich bin jedes Mal so traurig, wenn ich eben doch versagt habe. Und ich will das auch in Ordnung bringen, dann ist das ein Kennzeichen des neuen Lebens. Aber wenn jemand sagt, ja gut, wenn wir gerettet sind, also wie man das jetzt heute da gehört hat, das ist ja ganz toll, dann kann man so leben, wie man will. Dann kann man als Christ Disco machen, wir sagen nämlich nicht Disco, sondern wir sagen eine Jesus-Party und so weiter. Ja, wer so oberflächlich über Sünde und Weltförmigkeit spricht, da muss man fragen, was ist da geschehen? Aber wenn man wirklich den Wunsch hat, dem Herrn nachzufolgen, auf sein Wort zu hören, dann ist das eben eine ganz wichtige Bestätigung, die uns dann hilft, dieses Zeugnis des Geistes zu bekommen, dass wir Kinder Gottes sind. Und zum Schluss, ich muss jetzt das mit dem Lohn für die Treue der Erlösten weglassen, das können wir dann ein anderes Mal vielleicht behandeln, einen Bibelschulentag. Zwei ernste Warnungen. Wer das Heil von der Treue des Erlösten abhängig macht, denkt katholisch. Ja, das ist Glaube plus Werke. Aber wir müssen wieder evangelisch, das heißt dem Evangelium verpflichtet denken. Durch Glauben allein werden wir gerettet und dann sollen die Werke folgen als ein Beweis des wahren Glaubens. Und noch etwas Verheerendes, wenn jemand sagt, nein, wir können nie wissen in diesem Leben, ob wir nicht wieder abfallen. Wieso nicht? Ja, dann wäre ja die Willensfreiheit eingeschränkt. Aha, und dann im Himmel haben wir keinen Willen mehr. Ja gut, wer sagt uns das, wenn wir dann mal 10.000 Jahre, so steht es doch in dem Lied, Amazing Grace, erstaunliche Gnade, wenn wir da 10.000 Jahre in der Herrlichkeit sind, wer sagt mir dann, dass ich nicht sage, jetzt möchte ich nicht mehr? Oder sagen wir in 2 Milliarden Jahren in der Ewigkeit, plötzlich wieder ein Abfall. Das ist ja verheerend. Dann schon nicht mehr. Ja, warum dann nicht? Ja, Gott macht das wieder. Aha, Gott macht dann und jetzt nicht. Aber er sagt in seinem Wort, dass wir durch Gottes Macht bewahrt bleiben als Wiedergeborene, bis dass der Herr Jesus wiederkommt. Und wir sind versiegelt auf den Tag der Erlösung.